Freibeuter und Pfeffersack, der erstklassige Zweitliga-Podcast über den HSV und den FC St. Pauli.
Ahoi, liebe Freunde, und herzlich willkommen zur 115. Ausgabe von Freibeuter und Pfeffersack. Es begrüßen euch wie immer sehr herzlich der Freibeuter Justus.
Und der Pfeffersack Ansgar.
Und Justus, ich wollte dich mal fragen, jetzt wo es so auf die Zielgerade der Saison eingeht, machst du dir so ein bisschen Sorgen um das Fortbestehen unseres Podcastes? Könnte es sein, dass das hier schon unsere vorletzte Folge ever ist?
Ja, lieber Pfeffersack, das mache ich mir in der Tat nach diesem Wochenende. Ich mache mir ernsthafte Sorgen. Und ich hatte auch eine Idee dazu, gut, dass du es erwähnst. Ich hatte nämlich überlegt, ob wir vielleicht die letzten Folgen jetzt in Anbetracht dessen, dass es vielleicht die letzten sind, als Countdown rückwärts zählen. Also das ist dann jetzt nicht die, was haben wir, 116. Folge?
Noch 115.
115. Folge, sondern wir sind jetzt Folge 8 und dann geht es 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 zurück.
Interessante Idee, können wir ja beim nächsten Mal so machen, wobei man wird ja auch, vielleicht verschiebt sich ja doch nochmal was, und eine Sache muss man ja auch sagen, wir sind jetzt ja im dritten Jahr, dass wir das hier machen.
Ja.
Und es war ja bislang immer so, dass zum Schluss hin sich die Frage gestellt hat, wie machen wir es denn nächstes Jahr weiter, wenn einer von uns aufsteigt, so.
Ja.
Danach sah es ja immer aus und dann ist halt doch keiner aufgestiegen. Oder vielleicht sind es ja diesmal doch beide. Es ist ja, also ich würde mal sagen, so von der Wahrscheinlichkeit her.
Es ist noch alles möglich auf dem Papier.
Ihr seid durch und wir sind noch nicht komplett raus aus der Verlosung.
Naja. Ja, wird natürlich auch schwierig, wenn man dann ein Relegationsspiel hat und so. Ne? Dann verschiebt sich das ja eh dann eventuell nochmal für den einen oder anderen. Insofern lassen wir das einfach und kommen jetzt einfach zu dem hier.
Schatz, wie war dein Wochenende?
Ja, Ansgar, wir waren ja zeitgleich, aber ich lass dir trotzdem einfach mal den Vortritt. Lass mich nur eins anmerken, was ich dir sagen wollte, ja? Nun ist es also soweit, 4. Tabellenplatz für deinen HSV und ihr könnt es aus eigener Kraft jetzt nicht mehr schaffen, ne?
Und das ist kein April-Scherz, wir nehmen ja heute am 1. April auf.
Es ist der 1. April, es ist kein April-Scherz, leider. Und das heißt, ihr seid auf Patzer der großen Vereine angewiesen.
Ja, wobei man sagen muss, Patzer, ich finde, es ist jetzt ja noch kein so riesengroßer Abstand. Wenn wir jetzt alle sieben Spiele gewinnen, dann kann man mal davon ausgehen, dass Düsseldorf und vielleicht sogar auch Kiel da nicht mithalten können. Aber ja, was mir mehr Sorge macht,
aber ihr müsst, aber jetzt, ja, ihr seid angewiesen darauf, dass die anderen halt verlieren.
Ne? Mir sind jetzt weniger die anderen diejenigen, die mir Sorgen machen, aber das ist unser eigenes Spiel. Ich glaube, selbst wenn die anderen jetzt irgendwie x Spiele verkacken, werden wir es trotzdem nicht schaffen, weil wir noch mehr Spiele verkacken. Das ist halt das Problem.
Es sieht nicht so gut aus gerade, ne? Das ist in der Tat.
Aber ich will mal zu dem Spiel gegen Fürth kommen.
Erzähl doch mal.
Auswärts in Fürth. Wann war das? Samstag. War das? Jetzt, man ist ja total durcheinander mit Ostermontag heute. Sonntag.
Wir haben ja
Sonntag, gestern, genau. Sonntag, 13:30 in Fürth, gegen ja eine sehr angenockte Fürther Mannschaft, die irgendwie gut losgelegt hat in der Saison, aber ganz viel jetzt zum Schluss vergeigt hat und die, glaube ich, auch so ein bisschen ratlos sind und die auch nicht gut gespielt haben. Das kann man gleich schon mal vorweg sagen. Die waren auf dem Platz nicht besonders gut. Um mal nochmal eine positive Sache über den Trainer vorwegzunehmen.
Zorniger.
Alexander heißt er, glaube ich. Alexander Zorniger, was ich an ihm sehr sympathisch finde.
Ja, ist ein Sympath, finde ich auch, ne? Haben wir ja schon mal festgestellt.
Weißt du, wie man diese Art von Körper nennt?
Birne?
Birne, Helene.
Oder ein Baloo-Körper.
Ja, ich würde sagen, es ist eher so ein Dad-Bot, so ein Daddy-Body, sowas, was wir ja
ein
auch haben.
Dad-Bot.
Ich kann so ein bisschen mich damit sehr identifizieren, was er da so, also er ist halt nicht so dieser agile, asketische Trainer, der so, halt so ein Sportler ist, wie sagen wir mal Christian Eichner, so, wo ich immer denke.
Das stimmt.
Dem sitzen die Hemden besonders gut. Das ist bei uns halt nicht so.
Nee, das stimmt. Da möchte ich auch gerne nochmal an unseren ehemaligen Coach Kautzinski erinnern.
Ja, das finde ich auch.
Der war Mr. Super Dadbot.
Das ist allerdings noch, ja, das ist schon wieder Next Level. Das ist wirklich Next Level Dadbot-Shit. Also ich finde aber, dass das Lustige war nämlich, Zorniger hatte so ein Pullover an, so ein Nike-Pullover, grün, war so eine Art grün, da war zwar ein Kleeblatt
natürlich
drauf.
Natürlich grün, ja, klar.
Ja, genau, war so ein Kleeblatt drauf. Ja. Ich habe das gleiche Ding von Nike und der sieht bei mir dann genauso aus. Ich sehe so ein bisschen aus wie Zorniger, wobei meine Haare noch ein bisschen weniger grau sind. Aber ich finde
ihn. Und also, etwas weniger Schütter auch, glaube ich, ne?
Also er sieht halt wirklich aus wie so ein Dad, der mit seinen Jungs irgendwie zum Fußball fährt, ja, am Wochenende mit der E-Jugend.
Aber ich meine, Ansgar, der ist aber auch 10 Jahre älter als wir, schätze ich mal, oder? Oder meinst du nicht?
Dir ist schon bewusst, dass wir relativ alt sind und wer 10 Jahre älter ist als wir,
hat noch einen kräftigeren. Der hat einen Granddad-Bot.
Weiß ich nicht. Egal. Nein,
ich schätze mal, der ist so um die 60, wird er sein. Also.
Zum Spiel. Glatzel war ja erstmal nicht auf dem Feld, weil kurzfristig verletzt. Er war im Kader.
Ja.
Und stattdessen musste dann Nemeth spielen. Ich ahnte schon Schlechtes, wobei ja Glatzel in letzter Zeit auch nicht mehr der Goalgetter war. Aber es wäre ihm zu wünschen gewesen, dass er jetzt mal irgendwie eins macht wieder. Es ging aber dann gleich los. In der 7. Minute war das, glaube ich. Raab hat da so ganz unglücklich hinten agiert und so einen furchtbaren, die wollten diesen Spieleraufbau machen mit dem Kurzpassspiel dann da vor dem eigenen Strafraum. Ja. Und es kam, wie es kommen musste. Raab spielt einem Fürther in die Füße und gleich Riesenchance für Fürth und Riesenglück für den HSV, dass es nicht reingeht. Und dann noch so eine Chance. Ich glaube, das war dann so ein Kopfballding
War das Armindo Sieb, der hat den Ball irgendwie so übers Tor geköpft.
Genau, ja. Das war das.
Und sag mal, das waren alles irgendwie so Patzer von euch, ne? Das waren so Fehlpässe irgendwie von Reis und.
Ja. Das, in dem Fall war es tatsächlich so ein Fehlpass von Reis.
Ja, was ist denn da los bei euch?
Ja, ich verstehe das gar nicht. Nee, ich verstehe das auch nicht. Es sind irgendwie mentale Probleme.
Ja, ne? Man muss ja sagen, der Druck wird ja natürlich immer größer. Und also beide Teams waren ja zum Siegen verdammt, ne? Also wir mussten ja beide eigentlich 3 Punkte einfahren.
Ja, der Druck, aber wie Tim Walter immer sagt, der Druck ist ein Privileg. Man konnte jetzt auch aus eigener Kraft in den 3. Platz. Also ja, die anderen hatten natürlich
diese Tim Walter Psychologie für Anfänger, das, ich glaube, darauf sollte man sich jetzt nicht berufen in diesem Moment, weil also dieser Druck ist ein Privileg, ich fand das schon immer ein Bullshit, oder? Oder fandst du das gut, als er das gesagt hat damals? Das ist so offensichtlicher Euphemismus. Ja, natürlich. Man kann alles zu einem Privileg erklären. Was
also Tim Walter hat das ja immer in der Situation gesagt, wenn man, also ihm wurde ja sozusagen immer so zwischen den Zeilen vorgeworfen, naja, warum stehen sie denn jetzt nicht da, wo sie sind? Sie könnten doch eigentlich auf Platz 1 locker stehen, wenn sie nicht die letzten Spiele gegen irgendwelche Aufsteiger verkackt hätten. Und stattdessen stehen sie jetzt auf Platz 4.
Ja.
Warum machen sie sich jetzt denn selber so einen Druck? Und dann hat er mal gesagt, ja, Druck ist ein Privileg. So als sei das irgendwie erstrebenswert, diese Art von Druck zu haben. Natürlich hast du immer Druck beim Fußball, also jedenfalls im Profifußball. Ja,
na gut, egal.
Ja, es ist aber tatsächlich so, also ich bin auch selber so ein bisschen überrascht. Also am Anfang der Saison hat man ja auch gesagt, jede Position ist doppelt gut besetzt. Und ich habe auch am Anfang des Spiels, habe ich auch auf die Ersatzbank geguckt und habe gesagt, okay, da sitzt ein Glatzel, da sitzt Heuer Fernandes, da sitzt noch anderes, Suhoen saß da ja auch, da saß Poreba. Also wirklich gute Spieler, wenn man mal so drüber nachdenkt.
Ja,
aber
es ist jetzt aber auch nicht so, dass ihr es von der Bank noch irgendwie große Qualität einwechseln konntet. Ne? Glatzel saß wahrscheinlich auf der Bank, aber der wurde ja nicht,
der wurde nicht eingewechselt.
Der war ja nicht im Kader, oder?
Nee. Also, der war im Kader, also er saß auf der Bank.
Er war im Kader. Warum wurde er da nicht eingewechselt?
Das weiß ich nicht, weil man wohl davon ausging, dass er nicht fit genug war.
Der war einfach verletzt. Also der saß da wahrscheinlich mit dabei. Also ich war ja eh davon ausgegangen, dass er sich irgendwie ganz kurz vorm Spiel noch irgendwie abgemeldet hatte. Aber du meinst, also, das wär irgendwie beim Abschlusstraining gewesen?
Man hätte ihn noch, also Baumgart hat davon gesprochen vorab, dass man ihn möglicherweise noch bringen würde. Gut.
Ja, okay. Naja. Nee, aber da finde ich, also da ähneln sich ja unsere Mannschaften irgendwie diese Saison, dass eben halt also von der Bank einfach, da, also man kann nicht mehr jetzt noch irgendwie so diesen Edelknipser einwechseln. Das gibt's bei uns nicht, das gibt's bei euch auch nicht so richtig, finde ich, ne? Weil also der Ersatz ist ja nun einfach Andrasch Nemeth oder wie er heißt, der ist ja euer Ersatz.
Ja, das stimmt. Genau.
Das ist
der zweite Anzug. Naja, jedenfalls erste Halbzeit erstmal 2 Chancen für Fürth und ich dachte schon, oh je, das sieht nicht gut aus. Insgesamt dann die erste Halbzeit dann doch, irgendwann hat der HSV das Spiel so ein bisschen unter seine Kontrolle gebracht, hat jetzt keine Riesenchancen sich erarbeitet, aber war doch deutlich besser. Also fand ich dann doch deutlich spielbestimmt. Und ich bin dann sehr optimistisch in die zweite Halbzeit gegangen und tatsächlich so um die 50. Minute rum ein clever ausgeführter Eckball von rechts, von Benesch, der ihn so an die 16 Meter, an die 16 Meter Linie spielte, wo dann, oder noch ein bisschen weiter, wo dann Muheim stand, ihn genommen hat und mit links drauf gedroschen hat, allerdings auch völlig unbedrängt. Da hat man auch gesehen, dass Fürth irgendwie auch nicht so ganz stabil
das steht. Das war ein schöner Hammer, muss man sagen.
Ein Traumtorhammer, sehr stark. Ja. Und 1-0. Und dann hat man gedacht, naja, jetzt müssen die Fürther ein bisschen aufmachen, jetzt wird das was. Der HSV hatte dann auch noch irgendwie Riesenchancen, einmal so ein Kopfball an den Pfosten von Jatta.
Ja, das hatte ich auch in der Zusammenfassung gesehen. Das war
Jatta, der insgesamt nicht besonders überzeugt hat.
Hat Jatta schon mal ein Kopfballtor gemacht überhaupt?
Ach, hat er bestimmt. Also mir fällt jetzt gerade keins ein. Ich denke aber schon.
Wäre aber nicht so gewöhnlich für ihn gewesen jetzt.
Nee, Jatta ist halt der Sprinter über die Flügel. Hat er aber diesmal auch nicht gemacht. Aber immerhin hat er sich da mal als Kopfball, war wirklich sehr unglücklich, wie der an den Innenpfosten gegangen ist. Und dass dann da auch keiner stand. Also wenn Glatzel dabei gewesen wäre, kann man aber davon ausgehen, Glatzel hätte den Riecher gehabt, da in der Nähe zu stehen. Stattdessen kullerte der Ball da so an der Torlinie rum.
Ja.
Und dann irgendwann erbarmte sich ein Fürther und hat ihn da weggekratzt.
Ja, es fehlte bei euch einfach so dieser Druck, ne? Dieses unerbittliche vor dem Tor, was ihr ja eigentlich ganz gut konntet.
Es fehlte die letzte Konsequenz, muss man einfach sagen.
Ja, genau.
Königsdörfer hat dann mal aus ganz spitzen Winkel geschossen. Ferrei hat immer den Ball wieder verdaddelt da. Also nicht so schön alles.
Nemeth hat sich auch ein paar Mal so in den Strafraum gedribbelt, sich dann aber irgendwie abdrängen lassen und also es fehlte so ein bisschen der Biss, ne? Und
die schlimmste Situation wirklich die, als Nemeth frei vom Torwart stand, wirklich frei, er wurde schön angespielt und hat dann dem Torwart, der Torwart hat ihm den Ball dann weggeschnappt, also da wirklich ganz schwach und da sieht man auch, dass Nemeth, das ist einfach im Kopf nicht, bei dem funktioniert es im Kopf nicht.
Ja.
Da ist irgendwie, weiß nicht, der Druck, die Belastung, der hat schon so viel an Chancen jetzt gehabt und dann aber auch wieder vergeigt.
Ja. Also er muss ja im Training ganz gut spielen, sonst würde er ja nicht bei euch in der Startelf stehen.
Das kann auch sein, dass er im Training gut spielt, wobei vielleicht fehlt es auch an Alternativen. Tom Sanne hat man ja gar nicht mitgenommen.
Ja.
Fürth hat dann irgendwann so um die 70., 72. Minute.
Ach so, übrigens, kurzer Kommentar noch, sorry.
Ja?
Ich höre mir ja öfter mal irgendwie, wenn ich Zeit habe zur Belustigung, muss ich auch zugeben, eure Selbstzerfleischung in eurer Fanbase an. Also wenn dann irgendwie YouTuber, eure YouTuber da so ein bisschen
da sind die HSVer gut drin.
Ja, vor sich hinschimpfen. Ja, das ist ja immer ganz lustig, sich das anzuhören. Irgendwie dieser Fati oder wie er heißt, Vater-Sohn-Podcast. Immer wieder schön, sich das mal anzugucken. Ich halte es nicht länger als 10 Minuten durch, aber ein bisschen ist manchmal ganz gut. Dann habt ihr ja diesen, wie heißt der, irgendwie Moin Volkspark oder wie der heißt?
Moin Volkspark, ja.
Der Typ, der immer nach jedem Spieltag erstmal irgendwie so 10 Minuten, Viertelstunde seinen Senf abgibt zu jedem Spiel.
Aber weißt du, bei dem kann man, er hat ja sozusagen einen richtigen Journalistenstatus, der war früher beim Abendblatt.
Ah ja.
Hat auch einen Platz auf der Pressetribüne.
Okay, ja, das merkt man ihm auch an so ein bisschen, ne?
Genau,
der spricht sehr, Das ist ja sehr eloquent.
Also der ist ja anders als, sagen wir mal, der Sivi zum Beispiel.
Ja, der Sivi, da hatte ich dir ja so einen Clip geschickt, ne? Irgendwie,
ja, ich habe mir das leider noch nicht angeguckt, weil das war die ganze zweite Halbzeit.
Sivi YouTube-Channel, wo er irgendwie dann immer so er filmt sich ja live, wie er das Spiel anschaut. Mhm. Und wie er da abgeht zum Schluss, nach dem Schlusspfiff irgendwie, das ist.
Aber ich finde, Sivi ist selber so ein One-Trick-Pony, der schreit halt immer nur rum. Der ist komplett.
Ja, und
die Adern platzen.
Es ist irgendwie, man kennt es auch inzwischen schon, aber ich kann das empfehlen, der von gestern sein YouTube-Clip war wirklich schon außergewöhnlich witzig, wie er da abgegangen ist. Ja.
Das freut mich aber zu hören, dass du die HSV-Vlogger, Blogger, Video.
Ja, das ist klar, natürlich. Ich kümmere mich um euch. Ich bin sehr interessiert an unserer Stadtrivalität. Klar. Also machst du das nicht? Guckst du dir nicht manchmal so.
Also tatsächlich, ich muss sagen, der Sivi ist jemand, irgendwie, den kann ich mir nicht angucken.
Du, ich habe auch das Gefühl, auf YouTube gibt es viel mehr HSVer als St.
Absolut.
Pauli
Es gibt noch so einen
Menschen, ne?
Kick-On heißt
Genau,
der.
Kick On, genau, den habe ich,
Ja.
genau, den habe ich mir nämlich auch
Ich
kurz
finde,
mal angehört.
der ist aber auch so ein bisschen so, der hat auch den Rant, ne? Der lebt auch vom Rant. Der
Ja, das stimmt.
haut immer so
Der
drauf.
haut gerne rein, aber ist trotzdem sehr loyal.
Ich glaube einfach so für die Quote ist es gut, wenn du sozusagen so ein bisschen eskalierst dann, ne?
Ja,
Das ist auch das,
ja.
was beim Sivi halt, das wollen die Leute sich halt angucken.
Genau, ich meine,
Und Moin Volkspark hat halt dann schon qualitativ hochwertige
die
Analysen zu
haben
bieten.
alle so ihr Stick, wie man so schön sagt im Englischen, ne? Also die haben so alle ihr Ding, was sie irgendwie immer wieder durchziehen, woran man sie auch erkennt, ne? Der eine ist eben halt der Choleriker und der andere ist irgendwie der zynische Analytiker und Mahner. Naja, egal. Ich glaube, es war sogar bei diesem Kick-On. Der reagiert ja immer auf so Kommentare, die ihm zugeschickt werden, ne? Also ich weiß nicht, ob das auf Twitter ist oder ob er die in seinem YouTube-Kanal als Kommentare kriegt, keine Ahnung. Auf jeden Fall sagt er da auch, dass also Baumgart wohl ja dafür bekannt wäre, dass er ungern Nachwuchsspieler oder junge Spieler irgendwie in den A-Kader holt. Und dass sich das jetzt auch halt auch wieder bewahrheitet, dass er eben halt nicht jemanden wie Tom Sanne oder Sané oder wie auch immer heißt, beruft, sondern eben sich halt auf etablierte Spieler verlässt. Was aber ja vielleicht nicht unbedingt die beste Taktik ist momentan.
Ah,
Ich hatte
ja.
ja eh schon mal gesagt, ich habe das Gefühl, dass Baumgart einfach auch zu oldschool ist, dass er irgendwie jetzt wirklich nochmal
Also dazu muss ich
das Ruder
sagen,
rumreißen kann bei euch.
wenn es darum geht, jetzt wirklich in diesem Spiel Punkte zu machen und jetzt nicht einen für die nächsten 3 Jahre aufzubauen, dann macht das schon Sinn. Ich fand das bei Walter, der hat die ja sozusagen auch immer mitgenommen und hat ihm nur eine kurze Einsatzzeit gegeben, um ihm mal so
Ja.
das Gefühl zu geben, wie das so ist. Das ist schade. Übrigens bei der Gelegenheit, ich habe letztens gelesen, dass Omar Meje, der so völlig durch den Rost gefallen ist, der ja auch mal sehr angesagt war und bei dem läuft es wohl
Ist
gar nicht so gut.
das dieser U17-Weltmeister?
Nee,
Nee.
weiß nicht, der war nicht U17-Weltmeister, das war doch euer Typ da.
Erik da Silva Moreira, genau, wollte ich nämlich
Genau,
gerade
nee,
sagen.
ich,
Aber
nein,
es gab,
ich.
ihr hattet auch einen. Also der war auch in der gleichen
Ach ja,
Mannschaft. Die
stimmt,
spielten auch zusammen.
ja, das stimmt. Siehst du, das habe ich schon wieder völlig verdrängt.
Weil
Genau,
nämlich, da
ja.
greife ich jetzt mal kurz voraus, also schon im letzten Spiel bei uns in Nürnberg saß ja Erik da Silva Moreira auf der Bank und wurde eingewechselt in der
Ja.
Nachspielzeit. Das war sein Zweitligadebüt, wo er sehr happy drüber war. Und auch diesmal saß der mit bei uns auf der Auswechselbank. Er wurde
Ja.
allerdings, kam nicht zum Einsatz. Aber das fand ich sehr erfreulich, dass der jetzt anscheinend in den Kader reinwächst.
Na gut, nochmal kurz zurück zum Spiel.
Ja.
Es ist eigentlich auch alles gesagt. Also Fürth ein schönes Ausgleichstor, auch aus der Distanz, ein Distanzschuss.
Ja, ähnlich spektakulär, ne?
Raab konnte den Ball wohl nicht so richtig sehen, wie man in der Hintertorperspektive sah.
Ja,
Und
aber er blickte den Ball hinterher, ohne die Hände zu
ja,
bewegen, ne? Das war
genau,
wirklich,
hat nicht so
ja.
richtig reagiert.
Aber das war so ein Flatterschuss irgendwie, ne? Der kam so
Ja,
verdeckt
ja.
und dann drehte der sich, schraubte der sich so nach rechts weg noch.
Ja,
Das war
genau. Also
unhaltbar.
starker Schuss. Der HSV hätte danach immer noch die Chance gehabt, weil sie waren immer noch die bessere Mannschaft mit mehr Ballanteil, mehr in der vierten Hälfte. Fürth immer noch schwach. Also es war so ein bisschen wie jetzt mal dieses Paderborner Tor, dann was ihr gestern kassiert habt. Kam so ein bisschen aus dem Nichts,
Kam auch aus dem Nichts, das stimmt,
als
ja.
man nicht so mehr damit rechnete. Naja, stattdessen blieb es dann beim 1:1. Und ich kann dir eine Sache sagen, für den Rest der Saison gibt es jetzt schon, was jetzt so als Diskussionsthema auf den HSV zurollt, ist die große Bold-Diskussion, weil jetzt alle sagen Bold raus. Natürlich Bold einerseits unter Umständen viel zu lange an Tim Walter festgehalten. Hat
Ja,
lustigerweise auch
das würde ich auch sagen, ja.
im Interview mit Sky gesagt, ja, die Winterpause ist ja gar nicht so lang, das sind ja keine 6 Wochen, das ist ja eigentlich nur eine Woche, wo man trainieren kann, das bringt ja gar nicht so viel.
Naja, es hätte schon
Naja.
was gebracht, wenn man da Steffen Baumgart schon geholt hätte und dann die
Ja.
Zeit genutzt hätte, um wenigstens die
Klar.
Mannschaft ein bisschen noch
Ja.
mehr
Also,
einzustimmen.
da war es einfach, da hat Bold gezeigt, dass er irgendwie vielleicht dann doch nicht entscheidungsfreudig genug ist und
Nee, das, also
ja.
er hat ja entgegen aller Ratschläge an Walter festgehalten.
Ja, ja, genau. Er ist nicht entscheidungsfreudig.
Und musste dann nach was war das, 3-4 Spielen? Musste
er genau, er ist halt nicht entscheidungsfreudig genug da gewesen.
Ja, ja.
Hat gezögert und jetzt steht er halt im Kreuzfeuer der Kritik. An Baumgart kann man jetzt eigentlich wenig da kritisieren angesichts dieser Situation. Ja.
Nee, irgendwie der kann, ich glaube, Baumgart kann am wenigsten dafür, ne? Also der.
Das dazu und jetzt, Justus, wollen wir mal hören, wie war es denn bei dir? Du warst ja im Stadion, du standst in der Gegengeraden.
Ich war im Stadion, ja, ich war ja, genau, ich war ja, glücklicherweise wurde ich da ja eingeladen.
Ach, du wirst auch noch eingeladen?
Naja, nein, ich hab bezahlt, aber,
so, okay, aber
es fühlte sich wie eine Einladung an. Okay. Weil
hat dir jemand ein Ticket netterweise
besorgt? Jemand hat mir ein Ticket besorgt, hat es mir als erstes angeboten. Wo ich natürlich nicht nein sagen konnte und ich habe es zum Spiel geschafft, obwohl ich war etwas krank. Ich lag Donnerstag, Freitag, Samstag mit starker Erkältung im Bett. Man hört das vielleicht auch noch so ein bisschen, meine Stimme ist etwas kratzig.
Ein bisschen.
Und es ging mir am Sonntag ging es mir schon wieder ziemlich gut, dann bin ich zum Spiel und als ich wiederkam, war meine Stimme komplett im Arsch von dem vielen Gesinge und Mitgegröle, aber genauso muss es ja auch sein, ne? Wenn man ins Stadion geht, muss man auch alles geben.
Absolut.
Und also es war toll, es hat viel Spaß gemacht. Ich war natürlich wie immer sehr skeptisch vorher, ob das was werden kann, weil A, Paderborn natürlich eine sehr starke, schwierige, unberechenbare Mannschaft ist. Die machen ja immer irgendwas gut und Kwasniok ist ja auch einer der besten Zweitligatrainer, würde ich mal sagen, würde ich behaupten, der sich immer was einfallen lässt. Und es war auch dadurch natürlich stand es unter nicht so guten Vorzeichen, weil uns ja irgendwie reihenweise die Spieler ausgefallen sind. Also schon beim letzten Spiel sagte ja Hürzler hinterher, wir waren auf dem Zahnfleisch unterwegs und dann dachte ich, jetzt kommt diese Länderspielpause genau richtig, damit sich die Spieler alle wieder ein bisschen berappeln und erholen können. Aber nein, Pustekuchen, nee, also die fielen dann doch irgendwie alle aus. Also Afolayan musste irgendwie Anfang der Woche das Training abbrechen, der ist also komplett gar nicht im Kader gewesen. Philipp Treu leider auch nicht im Kader, zwei Stammkräfte, die ja beide sehr gut spielen immer. Und Elias Saad fehlte ja mit der 5. gelben Karte. Deswegen dachte ich so, mal gucken. Sonntagnachmittag bei mäßigem Osterwetter. Es war etwas Regen, tröpfelte. Mhm. Aber dafür einer sehr niedlichen Osterchoreografie in unserem Stadion. Und das wollte ich ja nochmal anführen zum ersten Mal, weil ich habe da noch nie so drauf geachtet. Mhm. Der Kollege, der mich mit ins Stadion genommen hat, der ist halt immer da, also der hat Dauerkarte. Und der hat mich darauf hingewiesen, dass die Millantor-Kita immer irgendwie so eine kleine eigene Choreo macht da bei sich in der Ecke.
Die kleinen Kinder?
Also die Kindergärtner mit den Kindern wahrscheinlich.
Die sitzen die da eigentlich über dem, wo die Spieler einlaufen, da ist doch die
Kita. Ja, genau. Da, wo die rauskommen, da drüber ist halt so ein kleiner Sitzblock und da ist dann halt immer irgendwie so eine Kita. Kurve mit Kita-Choreo. Ich weiß nicht, was sie sonst so machen. Diesmal gab es auf jeden Fall eine sehr niedliche Oster-Choreografie mit so aus Pappe ausgeschnittenem grünen Gras und dann waren dahinter so zwei Hasenohren und dann schob sich dann da so ein Roger Rabbit irgendwie nach oben, als die Spieler kamen und so Ostereier wackelten rum und so. Es war sehr possierlich anzuschauen.
Dicke Eier auf dem Kiez, könnte man sagen.
Genau.
Und das war ja wirklich so.
Und dafür gab es aber gar keine Choreos, weder auf der St. Pauli Ultra-Seite, als auch auf der Fernseite. Die mussten sich da irgendwie verständigt haben, dass man das diesmal vielleicht irgendwie sein lässt, damit die Kinder da irgendwie die Bühne haben. Keine Ahnung.
Ich habe nur gehört, dass bei euch das Kunststoff-Konfetti.
Ja, genau, das stimmt. Es ist, also ich habe da auch drauf geachtet und es gab natürlich Konfetti irgendwie beim Einlaufen, aber keine Ahnung, ob das jetzt Kunststoff oder Papier war. Ich hoffe, es war nur Papier. Ich kann den Unterschied nicht erkennen. Ich war ohnehin überrascht, dass es überhaupt Kunststoff-Konfetti gibt. Wusstest du das?
Tatsächlich mal, weil es mich so interessiert hat, recherchiert. Und ja, man kann wohl auch Konfetti aus Kunststoff kaufen. Der Vorteil daran ist, dass das natürlich dann sozusagen wiederverwendet werden sollte, glaube ich. Das ist dann.
wer verwendet denn Konfetti?
Keine Ahnung. Es gibt aber zum Beispiel auch Konfetti auch aus Sperrholz.
Ja.
Habe ich auch. Also buntes Konfetti aus Sperrholz. Vielleicht nehmt ihr das mal, obwohl ich nicht weiß, ob das nicht schmerzt, wenn es einem
auf den Kopf fällt. Wenn du da so einen Span im Auge hast, plötzlich. Ja,
genau. Also.
es gab Konfetti, es war sehr schön.
Und dieses Lametta, was ja auch, das habe ich ja auch nur bei euch gesehen.
Was immer vor dieser Hauptkamera weht, wenn eine Live-Übertragung ist.
Ich weiß nicht, ob das immer ist, aber das war auf jeden Fall
ein paar Mal schon.
legendärerweise mal das beim stimmt. Derby und dann sind mir schon nochmal aufgefallen.
Das gab es dann nochmal irgendwann, ne? Ja, ja, das stimmt. Ja, ja. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Naja, aber genau, also es war von der ersten Minute an, ging es munter los. Gleich nach 30 Sekunden hatte Metcalf, der ja für Afolayan auf der Seite, auf der anderen Seite spielte, eine riesen dicke Chance, wo er plötzlich frei vorm Tor war und leider keinen so guten Abschluss hatte, wo er dem wie heißt er, Pelle Bövink oder Bovink,
ja, ja,
dem niederländischen Keeper von Paderborn direkt in die Arme schoss. Das war schade. War echt eine gute Chance. Aber das zeigte schon, wie mit welchem Druck St. Pauli aufspielte und es blieb dann auch weiterhin so. Also wieder mal sehr dominant die erste Hälfte. Und in der 9. Minute klingelte es dann auch endlich und man dachte so, hurra, das 1-0. Ich klatschte mich schon ab mit allen anderen, die mit mir auf der Gegengerade um mich herum standen. Aber leider hatte der Linienrichter was dagegen, hatte nämlich die Fahne gehoben und ja, und dann kam halt der VAR zum Einsatz und dann dauerte es geschlagene 4 oder 5 Minuten, bis dann offiziell entschieden wurde, dass es tatsächlich kein Tor war. Und das ist wirklich sehr, sehr schade, weil also das hätte ich Kemmlein sehr gegönnt. Das war auch ein wunderbar herausgespieltes Tor. Und ich dachte irgendwie, es kann kein Abseits gewesen sein, weil die Ablage von Hartl auf Kemmlein war garantiert nicht irgendwie im Abseits. Ja. Aber ich habe jetzt im Nachhinein mir nochmal die Bilder angeschaut und es war also schon vorher bei dem Pass auf Hartl, dass er wohl also haaresbreit im Abseits stand. Aber was mich halt ärgert dabei ist irgendwie, dass ich habe das Gefühl, also wenn der Linienrichter jetzt nicht auf Abseits entschieden hätte, wäre das wahrscheinlich, also der VAR muss ja quasi ganz klar widerlegen, dass die Entscheidung des Schiedsrichtergespanns falsch war und das konnte man halt nicht anhand dieser Bilder, also man konnte es weder entscheiden, ob es Abseits war oder nicht Abseits war, insofern wurde dann quasi an der Schiedsrichterentscheidung festgehalten und das war kein Tor, was doof war, letztendlich aber egal, weil dann nämlich das echte 1-0 fiel, es dauerte allerdings noch eine Weile. Und zwar in der 32. Minute, glaube ich, war es endlich das lang ersehnte 1-0 und auch völlig verdiente 1-0 durch Hartl natürlich. Wer sollte es sonst sein? Ein wunderbar schnell vorgetragener Angriff über die rechte Seite, inklusive einem Hackentrick-Schmankerl von Eggestein auf Irvine und der dann in die Spitze gespielt auf Hartl, der dann nur noch mit einem wunderbaren Lupfer einschieben musste. Das war echt ein tolles Tor. Hat Spaß gemacht. Ja, und mit diesem 1-0 ging es dann auch in die Halbzeit. Nach der Pause kam Paderborn mit natürlich viel mehr Dampf aus der Kabine, haben sehr hoch gedrückt, früh angelaufen. Konnte uns aber egal sein, weil nämlich bereits in der 47. Minute, also 2 Minuten nach Wiederanpfiff, das 2-0 fiel. Und auch das ein wunderbares Tor von Lars Ritzka, der nämlich auch quasi wie Metcalf als Ersatz im Spiel war, weil ja Treu fehlte, der insgesamt ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hat. Und der ganz, ganz trocken von der Strafraumgrenze abzog und unhaltbar in die Maschen zimmerte. Ich denke mal, ich könnte mir vorstellen, dass das Pelle, der Paderborner Torwart, auch nicht so ideal positioniert stand, sonst hätte er den vielleicht auch gehabt, aber wurscht, dann stand es 2-0 und man dachte so, jetzt ist der Drops gelutscht, aber wie es dann oft so ist, ist es dann doch nicht ganz so einfach und wie aus dem Nichts, genau wie bei euch, kam es dann zum Anschlusstreffer, zum 1-2, nachdem ausgerechnet Erik Smith bei uns vor dem Strafraum den Ball vertändelte und dann ging es ganz, ganz schnell, zack, zack, zack. Da sah man auch die ganze Klasse von Paderborn, muss man sagen. Also das ging irgendwie über 2, 3 Stationen und dann war der Ball in den Maschen durch Grimaldi. Und ja, danach gab es dann leider eine ziemlich starke Druckphase von Paderborn, wo wir ein bisschen Glück hatten auch, also dass wir so einen guten Mann auf der Linie hatten mit Vassil, der musste sich ein paar Mal strecken und den Ball abwehren, bis dann, ich glaube, St. Pauli hat dann gewechselt, wir kriegten neue Spieler rein, danach beruhigte es sich so ein bisschen und dann kam es nämlich dazu, dass sich Paderborn dann selbst dezimierte, was uns natürlich in die Karten spielte.
Ja.
Weil nämlich Grimaldi erstmal, also wahnsinnig brüde gegen Karol Metz eingestiegen ist. Dann gab es
aber auch überflüssig,
Gelb.
Oder?
Völlig überflüssig. Überflüssig, also völlig übermotiviert. Ich meine, der war halt der Torschütze zum Anschlusstreffer. Ja. Und also der Typ hatte einfach irgendwie zu viel Adrenalin im Blut. Und das war natürlich für uns nicht schlecht. Es gab die berechtigte Gelbe. Danach rannte er nochmal, also völlig ungebremst ins Smith rein, dass der irgendwie dann auf dem Boden lag, sich krümmte und das Schienbein hielt. Woraufhin es dann aber keine gelb-rote Karte gab, worüber Hürzeler sich dann wiederum so aufgeregt hatte, dass er dann die inzwischen, glaube ich, siebte gelbe Karte bekam. Das ist inzwischen,
das heißt,
schon Kult, dass er jedes Spiel seine Karte bekommt.
Es ist schon so ein bisschen kultig, ne? Hürzeler und die gelben Karten.
Ja.
Überlege ich gerade, okay, wenn es jetzt die siebte ist, er war ja auch schon mal gesperrt. Aber kannst du bei roten Karten, bei gelben Karten kann man dann, gibt es da auch sozusagen die Regel, dass du dann bei der fünften beim nächsten Spiel nicht dabei bist?
Ja, ja, das war ja schon mal. Okay. Also
Stimmt. Ich war gerade nicht
sicher, also nach der vierten, er war ja, also nach der, ja, ja, okay, nach der vierten gelben war er schon ein Spiel gesperrt und jetzt nach der achten wird er wieder ein Spiel gesperrt sein.
Dass er im Volksparkstadion, vielleicht dann. Ja,
das ist, genau. Er muss jetzt aufpassen. Also ich glaube, wenn er noch eine gelbe Karte kriegt, ist er dann für das dann darauffolgende Spiel, wäre er dann gesperrt. Ne? Ja. Also der Schiri, muss man auch sagen, war auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob er überfordert war, aber er hat genervt. Weil, er gab halt keine gelbe Karte für Grimaldi oder keine gelb-rote, dafür Hürzeler seine siebte gelbe. Und dann zwei Minuten später faulte Grimaldi schon wieder. Saliakas hat es diesmal getroffen, der auf dem Boden lag und sich krümmte. Und Erik Smith hat sich natürlich aufgeregt in der Situation und stand irgendwie gestikulierend vor dem Schiri, der dann erstmal Erik Smith eine gelbe Karte gegeben hat, dafür, dass er sich irgendwie aufgeregt hatte, was ich sehr unsensibel fand, weil ich meine, mein Gott, also klar, natürlich richtet er sich auf. Ich habe keine Ahnung, was Smith jetzt irgendwie zu ihm gesagt hat, aber also erstmal gab er Smith seine gelbe Karte und danach erst dann die gelb-rote für Grimaldi. Hätte er das umgekehrt gemacht, dann hätte sich Smith wahrscheinlich gar nicht aufgeregt. Egal, was sehr, sehr, sehr unschön ist, ist allerdings, dass also sowohl Metcalf seine fünfte Gelbe gesehen hatte schon vorher und jetzt auch Smith seine fünfte Gelbe gesehen hat. Das waren die zwei Kandidaten, die jeweils mit vier Karten ins Spiel gegangen sind. Das heißt, die fehlen uns beide im nächsten Auswärtsspiel in Karlsruhe. Das ist natürlich suboptimal, aber gut.
Ja.
Was natürlich super war, war, dass wir jetzt in Überzahl spielen konnten. Ich glaube, das waren so die letzten 15 Minuten oder so, was natürlich die Paderborner Versuche, den Ausgleich zu erzielen, extrem schmälerte. Mhm. Und so haben wir das dann mit etwas Gezitter, aber doch relativ souverän über die Zeit gebracht und haben einen weiteren Sieg zu verbuchen, 57 Punkte, was auch dringend nötig war.
Justus, um eine wirklich wichtige Frage zu diesem Spiel zu stellen. Wie viel Bier hast du denn eigentlich da auf der Gegend gerade getrunken? Oder hast du etwa mitgekifft?
Nee, mitgekifft habe ich nicht. Das hatte ich auch nicht. Also da so gut ging es mir dann doch nicht. Aber ich habe, glaube ich, so um die vier Bier habe ich schon
getrunken. Ist ja ordentlich. Lag man sich dann zum Schluss bierselig in den Armen?
Nein, ich verkrafte schon mehr als vier Bier.
Na gut, man kann sich ja trotzdem in den Armen.
Ja, man lag sich, man lag sich in den Armen. Ja.
Okay. Das freut mich zu hören.
Das war sehr schön. Und weißt du, was mir noch aufgefallen ist, Ansgar? Und zwar man hat da ja irgendwie keinen Empfang. Also ich als O2-Kunde kann von mir behaupten, und auch mein Kollege, der hatte auch O2, der sagte, du hast null Empfang im Stadion.
Ja, das finde ich ja übrigens wirklich, das geht mir ja im Stadion auch so. Das ist
beim HSV auch so. Bei euch.
Ja, ja, wir waren auch schon mal zusammen, wahrscheinlich. Man hat da keinen Empfang.
Nee.
Ich frage mich, liegt das daran, dass da zu viele Leute sind und kann man das nicht mal irgendwie technisch lösen?
Ja, das liegt hundertprozentig daran, dass einfach zu viele Leute irgendwie auf einem Haufen sind.
Ja, aber das muss man doch mal irgendwie technisch lösen können. In den USA oder, also ich würde mal behaupten, in Singapur oder Japan ist das nicht so.
Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
Ja, da würde ich mal behaupten.
Was ich aber sagen wollte, war, dass also dadurch, dass man das nicht wusste, war man natürlich irgendwie darauf angewiesen. Ich wollte natürlich wissen, wie die anderen Spiele stehen, ne? Spielstände. So. Und aber es wurde tatsächlich nur in der Halbzeit, wie ich das von früher kannte, wurde Mitte der Halbzeitpause wurden dann die Halbzeitstände durchgegeben von allen anderen Spielen, unter anderem natürlich auch eurem Spiel, was ja nicht
ja,
nicht irrelevant ist auch für uns.
Und haben alle gejubelt. Yeah. Nee,
also der Stand ist 0-0. Ja, genau, klar. Hat man sich schon gefreut. Also das war jetzt auch nicht ausgelassene Freude, weil ich meine, 0-0 ist jetzt auch nicht.
Nein,
klar. Als jetzt 0-5, also 5-0 gegen euch gestanden hätte vielleicht. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass ich weiß noch, als wir bei euch im Stadion waren, wurde nämlich unter großem Gejohle wurde eingeblendet auf eurer Anzeigentafel, als St. Pauli irgendwie in Rückstand geriet oder irgendwie den Ausgleich kassierte. Ne? Also so zur allgemeinen Volksbelustigung wurde dann irgendwie das schlechte St. Pauli-Ergebnis eingeblendet.
Nein.
Aber so nieder sind die Instinkte am Millerntor nicht, weil bei uns war es nämlich auch so, dass ihr führtet ja 1-0, was also ein Typ hinter mir, der hatte kein O2, der hat das auf dem Handy gesehen. Und als dann der Ausgleich fiel, also das wurde überhaupt nicht bei uns im Stadion eingeblendet, wurde nicht erwähnt. Was ich interessant fand, einfach so von der Fankultur hier, das ist einfach nicht so gehässig wie bei euch.
Da hat die Stadionregie vielleicht auch einfach geschlafen, dass du das immer irgendwie, dass du uns immer als gehässig darstellen willst. Das ist doch gehässig.
Ich beobachte.
Wenn man immer sagt, ihr seid so gehässig.
Ich beobachte.
Niemand ist gehässig objektiv. Beim HSV.
Nee, aber ich fand das schon so ein bisschen eklig bei euch, dass dann irgendwie dann plötzlich, yay, das ganze Stadion grölt. Also eigentlich, man freut sich fast noch mehr darüber, dass der Stadtrivale verliert, als dass man selber gewinnt.
Justus, nachher habe ich noch einen interessanten Leserbrief dazu, dass du immer behauptest, wir seien so arrogant.
Genau, so seid ihr halt.
Gehässig, wie ihr seid, ihr arbeitet, ihr macht euch ständig, ihr werdet euch auch noch in der ersten Liga ständig Gedanken über den HSV machen. Was macht der HSV jetzt schon wieder alles falsch? Was machen wir jetzt schon wieder alles viel besser? Wir haben jetzt schon wieder das Kunststoffkonfetti verboten. Warum macht der HSV das eigentlich nicht?
Nee.
Das ist,
die Obsession ist genau umgekehrt, mein Lieber.
Genau, Obsession ist das richtige Stichwort. Ihr seid völlig obsessiv.
Wahrscheinlich ist es genau gleich. Es ist wahrscheinlich genau gleich.
Naja. Nee, es ist überhaupt nicht genau gleich. Wir orientieren uns an ganz anderen Leuten. Aber es ist ja, jetzt sieht es ja nun wirklich gar nicht gut aus. Justus, das war eine sehr ausführliche Besprechung dieses Spieltags. Lass uns jetzt mal weiter fortschreiten und zu dem hier kommen.
Man of the Match.
Ja, es ist für mich nicht ganz leicht, ein Man of the Match nach so einem Spiel zu benennen, wo das ja nicht, wo eigentlich viele Leute irgendwie enttäuscht haben. Jatta irgendwie hinter dem Nemeth, Katastrophe, Glatzel schon gar nicht auf dem Platz, Raab auch nicht so richtig gut. Aber einer war doch stabil und das war Miro Muheim. Schönes Tor geschossen, hatte ansonsten 110 Ballkontakte, die meisten Ballkontakte und ansonsten als Verteidiger auch der drittbeste HSV-Knipser, also Glatzel immer noch auf 1, ich führte glaube ich die Rangliste in der zweiten Liga an, danach dann Benisch und Muheim mit, Muheim, ich weiß nicht, 10 Tore oder sowas.
Ist sehr torgefährlich, ne? Muss man sagen.
Sehr stabil, dem mangelt es auch nicht an Mentalität, der hat den Willen, das, was den anderen fehlt, also verdienter Man of the
Match. War das damals nicht auch gegen uns im letzten Spiel hatte Muheim nicht auch so einen Strahl verwandelt gegen uns? Irgendwie, ich glaube, das führten wir nicht irgendwie 1-0 und dann fiel irgendwie noch der Ausgleich irgendwie kurz nach der Halbzeit oder kurz vor der Halbzeit, ich weiß nicht mehr.
Das kann sein, weiß ich nicht genau.
Muheim ist irgendwie so der Fernschuss-Experte bei euch, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und er kann ja mit rechts und mit links.
Ja, nur schade, dass er auch seine fünfte gelbe Karte gesehen hat. Ne?
Ja, das ist der nächste Mal nicht dabei. Und wer ist dein Man of the Match?
Unser.
Lass mich raten.
Ja.
Der, dem alle attestieren, dass er der beste Spieler der zweiten ist.
Unser Goat Marcel Cello Hartl. Ja, in der Tat. Wer sollte es auch anders sein? Obwohl ja alle sehr gut gespielt haben bei uns, aber mit seinem 1-0 diesmal und inzwischen auch 15 Treffern in der Liga, also er robbt sich ran an.
Hast du das im Stadion eigentlich wahrgenommen, dass er wieder seinen schönen Anime-Jubel gemacht hat nach dem Tor? Seinen Elefantenkopf?
Nee, das war genau auf der anderen Seite. Ich habe das tatsächlich nicht gesehen. Ich dachte auch eigentlich, es wäre Eggestein gewesen, der das Tor gemacht hat. Das hatte ich nicht so mitbekommen, leider.
Ja, das ist ja so ein Ding im Stadion. Man sieht das
nicht. Nee, man sieht es oft nicht so. Nee.
Genau, das stimmt. Ja. Sag mal, also dieser Anime-Jubel, Kennst du dich eigentlich irgendwie so mit Anime aus? Weil das ist, ich habe das schon häufiger mal bei Fußballern mitbekommen, auch bei Glatzel, der ist wohl auch so ein Anime-Fan, und da gibt es noch diverse andere. Es ist überhaupt nicht mein Ding, ich habe da überhaupt keine Beziehung zu.
Ja, es ist so ein bisschen, ist nicht mehr so ganz unsere Generation, ne? Das ist eher so die Kids der 90er. Ich glaube, die sind halt mit diesen Animes aufgewachsen damals. Ich kenne jetzt zufällig diese Pose aus Dragon Ball, weil mein Sohn das auch guckt, beziehungsweise alle Dragon Ball Bände liest und sammelt. Okay. Aber ich hätte das jetzt auch nicht zuordnen können.
Vielleicht könnte ich das auch mal hier zu Hause mal schenken.
Ja, ich glaube, das kommt gut an bei so 12, 13-Jährigen, auf jeden Fall.
Okay, muss ich mal schauen.
Ich hatte ja am Anfang hatte ich ja die Vermutung, dass es sich irgendwie so Elefantenrüssel sein soll, seine Pose. Das ist es aber nicht. Das hat er verneint.
Das würde ja auch keinen Sinn machen.
Er hat auch nicht hundertprozentig gesagt, welche Serie es war. Er hat nur gesagt, irgendeine Anime-Serie, die er als Kind gesehen hat. Ich hatte zwischendurch die Vermutung, dass es vielleicht Cyril Sneer darstellen soll. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Nein.
Nee, okay. Das war so Anfang der 90er, gab es im Privatfernsehen, ich weiß nicht, Tele5 oder wo, gab es irgendwie The Raccoons.
Das fände ich jetzt eine sehr schräge Sache, wenn man sowas nehmen würde.
Also, weil der ist, also der, den kennt dann wieder eher.
Das wäre sehr nischig.
Aber der hat halt auch so einen Rüssel und das sowas kenne ich halt noch von früher. Cyril Sneer. Okay. Aber egal. Okay. Ja, nee, also Hartl, ohne Frage, Man of the Match. Und jetzt kommen wir mal zu dem hier.
Die goldene Ananas geht an.
Also ich will das mal kurz bei mir abhaken. Ich mache das ungern, dass ich so jungen Leuten, ich glaube, ein anderer Schnellwert ist 20 oder 21 müsste er jetzt wohl sein, dass ich den so einen reinwürge, aber ich muss es echt sagen.
Nemeth, okay.
Andras Nemeth, also der kriegt die goldene Ananas von mir, weil das wirklich, also der hat in dieser Saison noch gar kein Tor geschossen als Stürmer, auch wenn er natürlich jetzt nicht immer von Anfang an dabei war, aber jetzt kriegt man schon mal so einen Startelf-Einsatz.
Hat er denn überhaupt schon mal ein Tor geschossen für euch?
Doch, hat er in der letzten Saison, als die 3-3 gespielt haben, gegen irgendwie, habe ich jetzt vergessen, gegen wen, da hat er ein Tor geschossen. Ich glaube, gegen Heidenheim, weiß ich nicht mehr. So, als sie 0-3 aufgeholt haben.
Ja.
Naja, aber das ist, also es tut mir leid. Es ist so ein bisschen symptomatisch für die mentalen Themen, die die Mannschaft offenbar mit sich rumschleppt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es wieder ärgerlicherweise so ist, wie es manchmal bei HSV-Spielern ist. Dann gehen sie woanders hin und auf einmal bing, 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 klappt's einfach. Also da knipsen sie dann auf einmal, da explodieren sie dann.
Ja.
Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei Nemeth auch so ist, dass es jetzt irgendwie, was ist, das Stadion ist ihm zu groß, keine Ahnung, der Druck zu groß.
Ja.
Ich weiß es nicht.
Man weiß es nicht. Ja, aber das Problem haben wir ja auch, dass wir irgendwie, wir hatten ja auch einige Spieler, die irgendwie bei uns nicht performt haben und dann, Matanovic zum Beispiel, der war ja auch bei uns und dann ist er zu Frankfurt und der wurde ja immer verliehen dann gleich, der ist jetzt beim KSC und ist da ja auch irgendwie einer von den Topscorern, also das da steht ja nicht allein da. Ja. Na gut, okay, ja gut, kann ich nachvollziehen.
Ich habe
ja so eine kleine Liste, die arbeite ich einmal so schnell ab und zwar, also zuerst hatte ich mir, also so Mitte letzter Woche hatte ich mir aufgeschrieben, Simon Zollers neue Verletzung. Also es kann einfach nicht sein, dass Simon Zoller, wo er sich jetzt gerade irgendwie im Training wieder an die Mannschaft rangekämpft hat und jetzt, also jetzt, wo man ihn bräuchte, wo man halt irgendwie diese ganzen Ausfälle hat, könnte man ihn jetzt ja mal auch mal in die Startelf stellen. Aber nein, er hat jetzt eine neue Verletzung und wird erstmal auf unbestimmte Zeit ausfallen. Keine Ahnung, was das genau ist. Muskuläre Probleme. Also der gleiche Scheiß, den er schon irgendwie die ganze Saison mit sich rumschleppt. Und es ist echt zum Heulen. Dass der jetzt, also der wird wahrscheinlich diese Saison kein Spiel mehr für uns machen. Auf der anderen Seite hat er jetzt natürlich auch irgendwie dann die Zeit, jetzt sich um sein neugeborenes Kind zu kümmern, was ja auch sehr schön ist. Er postet gerne auf Instagram irgendwie Fotos von sich mit Ringen unter den Augen, ganz selig mit seinem kleinen Sohn auf dem Arm, was ja auch sehr herzallerliebst ist. Und
aber das ist jetzt noch nicht deine
Das ist nicht meine goldene Ananas. Kann ja auch keiner was dafür.
Nein.
Dann dachte ich letzte Woche, genau, ich hatte so einen Zeitungsartikel bzw. eine Überschrift gelesen, irgendwo auf Social Media, dass euer lieber Kapitän Schonlau mal wieder etwas von sich gegeben hat, ein Zitat, nämlich, dass er zu 100% an euren Aufstieg glaubt. Das fand ich schon wieder irgendwie ganz lustig, weil.
Ja, wir ziehen das.
Ja, er hat ja irgendwie schon so eine Historie, irgendwie gerne mal so markige Sprüche rauszuhauen. Und damit, also er hofft wahrscheinlich damit irgendwie den Bann zu brechen, dass ihr, keine Ahnung, oder zu motivieren, aber es geht ja immer irgendwie nach hinten los. Und auch diesmal, ich bin mir nicht sicher, ob er jetzt immer noch zu 100% an euren Aufstieg glaubt, nachdem er das Spiel jetzt nicht gewonnen hat.
Er hat sich ja jetzt nach dem Spiel, wollte er sich ja gegenüber den Medien nicht äußern.
Nee, stimmt, er ist irgendwie in die Kabine gedampft danach, ne? Ja, zu Recht. Deswegen, das fand ich irgendwie ganz witzig. Dann, die doppelte Gelbsperre von Metcalf und Smeed ist natürlich irgendwie golden ananassig, aber nee.
Das ist aber auch nicht die.
Nee, ich hab was viel Schöneres. Das hatte ich mir auch schon letzte Woche ausgesucht, aber ich spiele das jetzt einfach mal ab. Ich habe das vorhin ja geschickt.
Ja.
Hören wir uns das beide zusammen nochmal an.
Ja.
Sie diskutieren jetzt auch ganz eifrig, was es für eine Torhymne gibt beim Heimspiel. Und ganz oben ist völlig losgelöst von Major Tom. Wie finden Sie das? Wenn das so käme, wäre das auch in Ihrem Musikgeschmack?
Ich bin ehrlich, ich schreie bei eigenem Tor immer so laut, dass ich das Lied tatsächlich erst sehr spät wahrnehme. Und dann klatsche ich ja mit gefühlt 30 Leuten ab. Und dann ist meistens die Tormusik schon wieder vorbei. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir aus der Mannschaft raus dafür sorgen, dass man.
Ja, Ansgar, ist dir da irgendwas aufgefallen bei dem schönen Julian Nagelsmann-Interview? Das war kurz nach unserem Länderspiel letzte Woche. Und ich fand das echt lustig und mich würde mal interessieren, ob du das auch bemerkt hast oder nicht.
Ich glaube, ich habe bemerkt, was du meinst, was du daran cringe findest. Nicht das, was Julian Nagelsmann gesagt hat, sondern das, was der Reporter gesagt hat. Natürlich ist das nicht von Major Tom.
Richtig, ist es nämlich von
Tom Schilling. Wie heißt er? Peter Schilling. Peter Schilling. Tom Schilling gibt's ja auch. Schilling gibt's ja übrigens auch. Das ist ja ein Schauspieler. Von Peter Schilling, genau. Ein 80er Jahre, ich erinnere mich noch genau, wie ich dieses Lied das erste Mal gehört habe, als ich in den 80er Jahren mit meiner Mutter hier im Auto durch Hamburg gefahren bin. Das lief dann wahrscheinlich auf DDR 2 oder sowas. Und es war unglaublich, sowas hat man noch nie gehört. Wurde dann ja auch.
Es war auch mein Lieblingslied damals bei der ZDF-Hitparade.
Aber natürlich auch so ein bisschen so ein One-Hit-Wonder. Und übrigens lustigerweise.
Naja, er hatte ja noch einen großen Hit danach. Terra Titanic, ja, aber, erinnerst du dich noch? Was fast genauso anhörte wie Major Tom.
Ja, aber das ist ja jetzt nicht ansatzweise ein so gleich großer Hit gewesen. Wahrscheinlich war das auch in den Charts.
Das war, in Deutschland war es ein ähnlich großer Hit, aber es war quasi die gleiche Klangfolge.
Also das kennt, also man kennt ja sozusagen heutzutage noch ein Lied von ihm. Er ist ein großer Fußballfan. Ich habe ihn mal in einem Podcast gehört und er ist auch so ein bisschen arroganter Typ, sehr von sich selbst überzeugt. Und das Lustige ist, dass diese Petition, die er gemacht hat für Major Tom als Torhymne, die hat er wohl selber, initiiert.
Ach, die hat er selbst initiiert?
Das habe ich jedenfalls gehört. Und das finde ich natürlich ganz lustig, dass er sozusagen sein eigenes Lied da nochmal so promotet.
Der braucht Kohle.
Genau, wo er nochmal ordentlich natürlich mit abkassiert. Ich glaube, dass er so ein bisschen ausgesorgt hat mit diesem Lied, mit so einem One-Hit-Wonder, aber na gut, okay. Es sei ihm gegönnt.
Ja, das stimmt. Also ich fand das interessant, diese Diskussion auch, weil es gibt ja eine offizielle Hymne für die EM24 von dieser deutschen Pop-Perle.
Kernkraft 433 oder irgendwie sowas, ne? Irgendwie Kernkraft 400 oder so heißen die.
Nee, das ist dieses Mädel. Die heißt so irgendwie Laila oder so.
Aber das ist eine Pop-Hymne zur EM dann, oder was? Ist ja keine Tormusik.
Ja, also der offizielle Song zur EM, der wohl auch dann als Torhymne für alle gespielt werden soll.
Genau, also es ist ja sowieso letzten Endes so, es spielt ja nicht jedes Land seine eigene Torhymne, auch der Gastgeber entscheidet das nicht, sondern es entscheidet sowieso die UEFA, wer jetzt da, welches Lied da kommt. Also von daher ist es sowieso Quark.
Genau, und die sagte halt auch, dass es ja sehr schön ist, dass es jetzt irgendwie noch eine zweite Hymne gibt, aber es wäre ja irgendwie unfair, andere Nationen gegenüber, die nicht Deutsch sprechen, jetzt dieses urdeutsche Lied, was kein Mensch kennt, irgendwie zu spielen.
Wobei, ja, kein Mensch kennt, das ist ja schon auch in Internet, es gab eine englische Version davon und das ist schon sowas wie 99 Luftballons und 99 Red Balloons, schon ein internationaler, es war wirklich in den 80er Jahren ein internationaler Hit. Und es gab ja auch den Vorschlag sozusagen, eine Version für in jeder Landessprache zu machen und das dann abzuspielen. Aber letzten Endes ist es halt die UEFA, die das entscheidet und die wird sich jetzt nicht für so ein deutsches Lied entscheiden.
Leoni heißt die übrigens, diese. Ach so. Die deutsche. Hm. Aber was ich aber auch wieder interessant fand, weil ich kannte ihr Lied nicht, muss ich
nein, natürlich, das kennt ja, zugeben. Das, ja, das ist ja auch nicht weiter schlimm. Also ich kenne das auch nicht, ich habe auch nicht die Absicht, mir das irgendwie anzueignen.
Nee, aber die Sache ist ja, man kennt es ja doch, aber so. Aus den falschen Gründen. Weil ihr Lied ist ja nur ein ganz schlechtes Cover von diesem Dragostea Dintei Song oder wie der heißt. Den gab es vor 20 Jahren. Das ist nur ein Cover von einem Song von vor 20 Jahren, was sie jetzt quasi zu ihrer EM-Hymne erklärt hat.
Lass uns mal zu den wichtigen Dingen des Lebens kommen.
Nee, also wir sind hier ja auch so ein bisschen kulturell unterwegs und ich finde das durchaus erwähnenswert.
Gerade weil wir kulturell unterwegs sind, sollten wir doch über solche Musik hier gar nicht sprechen.
Das ist Popkultur.
Ja, das ist aber ja ganz furchtbar schlechte Popkultur.
Naja, es ist...
Oder ist das etwas, was dich anspricht? Ach, pass auf, jetzt muss ich aber noch eine Sache sagen.
Sprich mich nicht an.
Nee, wo wir über Torhymnen gesprochen haben.
Unsere Zeit, in der wir leben, Ansgar.
Wo wir über Torhymnen gesprochen haben. Ich habe letztens erfahren, dass Song 2 von Blur intendiert war als Parodie auf Smells Like Teen Spirit von Nirvana.
Genau, das hast du mir geschickt.
Und sie wollten das, haben nie geplant, dass es irgendwie großer Hit war. Es sollte jetzt auch keine Single werden, es war einfach nur so ein Gaga-Ding. Sie wollten wirklich, und das ist auch tatsächlich sehr parallel zu Smells Like Teen Spirit, auch diese Gaga-Lyrics.
Und interessanterweise hat ja Kurt Cobain auch mal verraten, dass auch Smells Like Teen Spirit eigentlich als Parodie gedacht war.
Das stimmt. Also Smells Like Teen Spirit hat ja auch immer am Anfang irgendwie da immer einen anderen Text gesungen.
Sinnfreie Lyrics. Also ich habe mich ja auch immer gewundert, was singt der denn da eigentlich? Man hat das dann zwar mitgegrölt Anfang der 90er, wenn man dann da in der Moshpit war, in seinem lokalen Club. Und er hat irgendwie unterschiedliche Texte gesungen und also für Nirvana war Song 2, war Smells Like Teen Spirit ja auch schon gar nicht so ernst gemeint. Also es ist, aber es ist, das schmälert ja aber trotzdem nicht eines Liedes.
Nein, es schmälert das überhaupt nicht. Sehr toll, wenn sowas ein Eigenleben hat. Das ist ja das
eben das Kunst. Ist ja gerade eine gute Story noch dazu.
Finde ich aber trotzdem gut. So, aber jetzt lass mal weitermachen. Kommen wir mal zu dem hier.
Klassen mit Steffen.
Justus, bei der Pressekonferenz hat Steffen Baumgart Pauli gesagt. Er hat Pauli gesagt, nicht etwa Sankt Pauli, sondern er hat Pauli gesagt. Und ich muss mich daran erinnern.
Das sind wir ja gewohnt, dass das alle.
Aber wir haben uns ja in einer unserer allerersten Podcast-Folgen auch mal darüber ausführlich unterhalten, ob man jetzt eigentlich Pauli sagen darf oder nicht. Und das Lustige war, ich stand letztens bei Thalia in der Buchhandlung. Da lag so ein St. Pauli-Buch rum auf dem Fußballbüchertisch. Das habe ich dann mit spitzesten Fingern angefasst, habe da einmal so mit gerümpfter Nase reingeguckt und habe dann tatsächlich auch gelesen, es waren so 99 Fakten über St. Pauli oder sowas. Und habe dann auch gelesen, ja, der Verein ist ja kein Maulwurf. Also Pauli war früher der Name irgendeines so eines Comic-Maulwurfs.
Ja, der kleine Maulwurf, den es früher im Fernsehen gab.
Genau. Den gibt es vielleicht sogar immer noch, keine Ahnung, ob bei
Sendung mit der heißt Maus. Ja, der heißt ja Kretek, heißt der, und kommt aus.
Aber der heißt ja Pauli.
Aus der Tschechei.
Nee, aber der heißt wohl offenbar Pauli.
Also, auf Deutsch. Alles kriegt ja auf Deutsch immer seinen eigenen Namen.
Genau.
Und wird, ne? Also, und deswegen, also der heißt eigentlich Kretek, heißt auf Deutsch natürlich Pauli.
Genau. Und da wurde auch nochmal beschrieben, wie unangemessen das sei, wenn man vom FC St. Pauli als Pauli spricht. Übrigens auch natürlich falsch. Ja. Erster FC St. Pauli, darf man natürlich auch nicht sagen. Weil es gab vorher schon
mal das, ja, also das ist ganz besonders schlimm, das stimmt, ja. Aber ich finde Pauli, also ich, keine Ahnung, mir ist es total wurscht. Also ich ja. Würde mich jetzt nicht als Fan der ersten Stunde bezeichnen, also dafür bin ich dann doch etwas zu spät zum Verein gestoßen, Ende der 80er. Aber also ich kann mich noch gut erinnern, dass auch St. Pauli-Fans damals Pauli gesagt haben. Ja. Es gab sogar so einen Schlachtruf im Stadion, wenn wir zurücklagen im Spiel.
Ja.
Dann halten
Pauli
Stadion.
Kämpfen, Pauli, kämpfen.
Genau.
Ja, das stimmt. Genau. Ja, ja.
Und das war völlig okay damals. Ja. Ich weiß nicht, wer jetzt hier irgendwie Sprachwächter ist und sagt, man müsste unbedingt St. Pauli sagen.
Klar, solche Leute gibt es halt bei euch. Ja, aber ich wollte noch was anderes über Baumgart erzählen, weil
zum Thema Sprachwächter kommen wir nachher auch nochmal.
Genau. Ich wollte noch was anderes über Baumgart erzählen. Ich finde es einfach so tragisch. Also Baumgart ist ja gekommen als die große Hoffnung. Und wo man auch selber gedacht hat, okay, der ist ja auch wirklich HSVer von Kindesbein an, also einfach Fan des Vereins. Und wie geil muss das für dich als Trainer sein? Jetzt darfst du zu dem Verein kommen, den du wirklich geil findest. Und du hast jetzt noch die Riesenchance, die aber auch eigentlich sehr realistisch ist, dass du diesen Verein endlich wieder dahin führst, wonach sich die ganze Stadt sehnt, dass sie wieder in die erste Liga kommen. Das als Baumgart kam, waren sie ja Dritter, die Chancen waren ja gut. So, sie hatten schwache Gegner vor der Brust und er hätte es locker schaffen können. Und er hat eine
dieser schwache Gegner
machbare Gegner vor der Brust gehabt, Justus. So, es war einfach und er hat eine ganz schlechte Bilanz seitdem hingelegt. Und das ist einfach, ich finde, es tut mir einfach für ihn leid, weil es wurde ihm auf dem Silbertablett serviert. Und er hat es einfach nicht hinbekommen, woran auch immer es liegt. Ob es am Kader liegt, ob es an ihm liegt, ob es an der kurzen Vorbereitungszeit liegt. Das finde ich einfach tragisch. Das zeichnet für mich jetzt irgendwie an diesem Osterwochenende Baumgart aus, dass er die Wiederauferstehung da einfach momentan verkackt.
Ja, ich weiß nicht. Also da gehen ja die Meinungen auch sehr auseinander bei euch in der Fan-Community, wie ich mitkriege. Ist es Baumgarts Schuld oder nicht? Also die meisten, habe ich das Gefühl, kreiden ihm das gar nicht an. Sondern sagen, der hat halt diese Truppe übernommen, die irgendwie 3 Jahre lang auf Walter konditioniert war. Wie soll er innerhalb von 4 Wochen jetzt den Turnaround schaffen? Finde ich ja auch. Also ich glaube nicht, dass Baumgart.
Ja, ob man ihm das jetzt ankreidet oder nicht, ich finde es trotzdem eine sehr tragische Situation für ihn.
Es ist tragisch, weil er kann eigentlich nichts dafür. Das ist, glaube ich, das Problem.
Man muss jetzt gar nicht darüber reden, ob er was. Er ist natürlich jetzt nicht irgendwie definitiv nicht der allein Schuldige. Aber man hat ihm übrigens auch angesehen im Fernsehen, wie frustriert er ist. Also er sah wirklich einen Kopf
das auf jeden Fall, das stimmt.
Geschüttelt und sowas. Er ist echt frustriert.
Ja.
Naja, gut.
Ja, klar.
Okay, hast du noch was zu Baumgart?
Ich meine, der Druck ist ja so immens, ne? Also, weil er kann ja jetzt auch, er kann ja sein ganzes Erbe kann er jetzt ja auch zerstören, indem er es mit dem HSV nicht schafft. Ne?
Also er hätte halt die Chance gehabt, sich sozusagen wirklich in die Geschichte des Vereins für immer und ewig einzuschreiben. Er wäre noch in 50 Jahren der Aufstiegstrainer gewesen. Und so ist er jetzt möglicherweise einfach einer von ganz, ganz vielen Trainern, die in einer Kette, wo man immer nur mal wieder sieht, so viele Trainer hat der HSV schon verschlissen. So, weiter geht's. Hast du was zu Baumgart?
Nee, habe ich nicht. Dann kommen wir jetzt zu dem hier.
Hört's aber herzlich.
Na, was? Ich habe da nichts. Was hast du denn?
Nee, ich habe da auch nichts.
Na, dann können wir gleich. Dann schreiten wir gleich weiter.
Gehen wir gleich weiter zu dem hier.
Leserbrief der Woche.
Oh,
da habe ich was
Schönes. Und zwar, ich muss jetzt mal selber. Du
hattest mir da was geschickt unter der Woche.
Ja, tatsächlich, das Witzige war, ich habe auf meinem, also in meinem Facebook-Account, wo ich nur noch sehr selten zu Gast bin, habe ich festgestellt.
In deinem oder in unserem?
Nee, in meinem. Nein, in meinem. Wir haben gar keinen gemeinsamen. Aha. Wir haben gar keinen Freiburg und Pfeffersack. Also es hat mir jemand über Facebook geschrieben, und zwar Lennart, auf Facebook heißt er, glaube ich, Renate Grenade oder sowas. Und ich habe das aber überhaupt nicht gesehen, weil ich selten auf Facebook bin. Ich weiß auch, also er hat mich da irgendwie offenbar gefunden. Und er schreibt, Moin Ansgar, ich gehöre zu euren treuen Hörern. Wie gesagt, im Oktober hat er das geschrieben. Ich habe es erst jetzt entdeckt. Ich finde das Format sehr...
Ob er dann immer noch zu unseren treuen Hörern gehört?
Doch. Pass auf, lass mich weiterlesen. Ich finde das Format sehr flachsig und genieße die kleinen Sticheleien. Als HSVer von Kindesbein an bin ich auch mit vielen Paulianern verbandelt, erlebe den Austausch beim Thema Fußball mit denen nicht selten schwierig. Über viele Jahre der Auseinandersetzung hinweg habe ich mir ein differenziertes Bild von der Gesamtsituation gemacht. Und nachdem ich früher regelmäßig am Millerntor, ehemals WKS... Wieso ist das eigentlich ehemals WKS, das Millerntor?
Wilhelm-Koch-Stadion.
Kochstadion, ach ja, 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 okay. War, mag ich mich dort inzwischen nicht mehr aufhalten. Nein, stopp, zum Frauenpokalduell war ich dort und es war herrlich. Nun, bevor ich mich hier verliere, der Vorwurf von Justus, in Anführungszeichen, ihr seid arrogant, ist ernst gemeint, richtig? Finde ich nicht gut. Fühle mich tatsächlich ein wenig persönlich angegriffen. Und dazu würde ich mich gerne äußern. Wohin kann ich denn einen Leserbrief schreiben? Gibt es eine Freiwort- und Pfeffersack-E-Mail-Adresse? Last but not least. Das ist kein Flirtversuch. Ich bin männlich, Jahrgang 71 und lebe mit Familie in Hamburg-Ottensen. Gruß von Raute zu Raute, Lennart. Fand ich sehr nett. Auch nochmal viel, auch gut. Ich war auch sehr froh, dass es kein Flirtversuch ist. Man darf mich gerne anflirten, aber bitte nicht, wenn man männlich 71 ist, aber sonst Post immer sehr willkommen.
Ja, lieber Renato. Also Gruß von Nicht-Raute zu Raute. Das ist völlig okay, dass du das nicht gut findest, dass ich zu Ansgar gesagt habe, dass ich HSV-Fans für arrogant halte. Ich bin gespannt, was du dazu zu sagen hast.
Ich habe ihm dann übrigens meine Handynummer einfach gegeben und er hat mir nochmal geschrieben, er ist gerade im Urlaub mit der Family und er meldet sich nach Ostern. Grüß August, Lenny. Ich finde, er hat eine sehr schöne. Ach, er hat geschrieben, Moini. Und am Ende Grüß August. Finde ich sehr schön. Also,
ja.
Finde ich sehr schön. Und
ist Grüß August nicht irgendwie sowas, ist das nicht irgendwie so Nazi, der Nazi-Gruß oder so? Oder?
Nein, ich glaube.
Das war Grüß arm August. Den gab es mal von der Titanic. So. Irgendwann in den 90ern. Grüß arm August. Das war so ein Anschnallarm, den man sich als Skinhead irgendwie so anbauen kann, wenn man irgendwie dabei essen will und trotzdem irgendwie noch rechtsradikal aussehen will.
Aber okay. Egal. Naja, jedenfalls, also ich freue mich auf den Leserbrief und nochmal so für alle anderen, ja, es ist, wir haben eine Freiburg und Pfeffersack E-Mail-Adresse. Ich gucke da tatsächlich relativ selten rein. Also wer uns schreiben will, über Twitter oder über Instagram erreicht man uns eigentlich am besten und irgendwie kriegen das die guten Leute immer hin. Und wir freuen uns immer über Nachrichten. Und irgendwann, und sei es ein halbes Jahr später, kommen die Nachrichten dann auch hier rein. So.
Ja, also bitte, wir geben dir hier jetzt die Bühne bei unserer nächsten Episode. Ansgar, kannst du dann gerne vorlesen, was er dazu zu sagen hat.
Genau.
Aber unser Format ist, es geht natürlich darum, wie du schon richtig erkannt hast, dass wir uns ein bisschen flachsen und sticheln und natürlich bezichtigt man sich dann gegenseitig auch der Arroganz. Ich glaube, Ansgar, du hast auch schon die St. Pauli-Fans als arrogant beschrieben. Sind wir ja auch alle in unserer respektiven Bubble, sind wir ja alle total arrogant und völlig, völlig ungerechtfertigt gegenüber dem anderen Verein. Aber das ist doch auch gerade das Schöne, oder?
Manchmal muss man die Sachen einfach so an sich abperlen lassen, die da aus Justus Mund rauskommen. Und man sagt dann einfach, kommen wir mal zu dem hier.
Die Spitze des Spieltags.
Justus, für mich gab es an diesem Spieltag gar nichts Geiles, aber für dich bestimmt.
Ja, also nichts, was jetzt so um unser Spiel herum für mich als Spitze hervorstach. Also ich meine, diese gesamte Saison ist eine einzige Spitzensaison für uns, natürlich. Aber das will ich jetzt hier gar nicht erwähnen. Ich war heute auf der Website von meinem Lieblingsverein, des FC St. Pauli, und da stand eine sehr schöne Meldung. Und zwar stand da, der FC St. Pauli untersagt genderungerechte Sprache am Millerntor.
Ne? Untersagt ja schon, es, uiuiui.
Er untersagt genderungerechte Sprache am Millerntor. Hör
jetzt
zu.
Kommst du also zu den von den Sprachwächtern. Du kommst ja zu den Sprachwächtern.
Die Sprachwächter. Und zwar, genau, steht da ein bisschen was darüber, irgendwie was alles jetzt gegendert werden muss und was nicht.
Das hast du heute gelesen. Das hast du heute gelesen, ja, ja. Also heute am 1. April.
Auch die Namen der Verantwortlichen im Verein sowie der Spieler sollen künftig gegendert werden, kündigte der Club.
Hürzel-Erinnen.
So wird der Cheftrainer des FC St. Pauli ab dem 1. April bei Pressekonferenzen als Fabian Hürzeler Sternchen in vorgestellt, der Sportchef Andreas Bornemann im monatlichen Wechsel zu Andreas Borne Frau. ja, schön. April natürlich, aber fand ich einen sehr gelungenen Scherz. Hat dein Verein auch sowas Lustiges bei sich gepostet?
Du, ich habe heute tatsächlich so ein bisschen nach April-Scherz. Ich glaube, das hat sich so ein bisschen überholt mit den April-Scherzen. Ich weiß nicht genau. Ich habe heute mal.
Ich glaube, dein Verein ist einfach nicht fähig, solche lustigen Sachen auf seine Website zu stellen. Es sei denn, es ist unfreiwillig.
Heute ist, man muss immer ein bisschen überlegen, wann man das macht.
Am 1. April, Ansgar. Ne?
Ja, aber das ist halt schlecht nach solchen Spielen, wo alle irgendwie sauer sind. Ich habe ja heute auf unserem Twitter-Kanal was geschrieben. Und zwar habe ich geschrieben, dass wir heute aufnehmen und unsere kompletten Texte von einer KI skripten lassen vorab. Und das nur noch verlesen. Ist irgendwie keiner so richtig drauf angesprungen. Vielleicht glauben die Leute das ja. Vielleicht stimmt's ja auch. Vielleicht ist das alles hier KI geskriptet. Wer weiß das schon?
Ich glaube, die Leute glauben das, wenn man das sagt. Das vermutet eh jeder, dass alles fake ist.
Ja. So, dann kommen wir mal zu dem hier.
Das Aufsteigometer.
Ja, Ansgar. 11 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz für uns. Noch 7 Spiele. Aufstieg, auch ich höre dir allmählich trapsen.
Erstaunlich, dass in der ersten und zweiten Liga der Abstand vom ersten auf die folgenden so riesig ist. Also Leverkusen hat ja sogar 13 Punkte Vorsprung. Ich komme nicht umhin, häufiger mal in die erste Liga zu gucken, allerdings eher nach unten, denn mich interessiert, wer da auf dem 16. steht, wer also potenzieller Relegationsgegner wäre. Das ist im Moment
Mainz. Das ist Schulle, ne?
Schulle ist abgesagt auf den 17. Das wäre Mainz. Ja. Und man hat auch so ein bisschen den Eindruck, also es ist entweder Köln oder Mainz. Der Abstand nach oben ist dann doch ein bisschen mehr und Köln verkackt ja im Moment sehr und ich könnte mir vorstellen, dass Köln direkt wieder.
Naja, Köln hat unentschieden gespielt, ne? Also sie krebsen halt rum, ne? Es ist jetzt nicht, dass sie irgendwie jedes Spiel verlieren, aber es ist halt nicht genug, wie bei euch.
Sie sacken immer weiter ab und ich glaube, es könnte zumindest nächste Saison ein Duell HSV gegen Schulle geben, wenn es dann noch schon, wobei ich glaube, Schulle fliegt diese Saison noch aus.
Es könnte diese Saison noch ein Duell Baumgart-Schulle geben in der Relegation.
Ja, in der Relegation. Aber ich glaube eher, dass Köln direkt runtergeht und ich glaube eher, dass also Schulle da auch nicht mehr so lange Trainer wird. Na gut. Dein Aufsteigometer, wie sieht es bei dir aus? Achso, hast du ja gesagt, 11 Punkte.
Hab ich schon gesagt.
Ja, genau. Ja, okay. Ja. Dann machen wir gleich weiter und kommen zu dem hier.
Ausblick mit Einblick.
Yo.
Wann spielt ihr denn eigentlich?
Ich weiß gar nicht, wer zuerst spielt. Wir spielen Samstagabend. Wir haben mal wieder
Dann spielen wir zuerst, weil wir spielen Samstagmittag.
Top-Spiel des Tages.
Wir spielen Samstagmittag 13 Uhr und zwar zu Hause gegen die Roten Teufel von Betzenberg, die ja mittlerweile auch total abgesackt sind. Auf den 16. Tabellenplatz. Die steigen auch vielleicht ab, wer weiß.
Erstaunlich, dass die so eingebrochen sind, ne? Weil die haben die Saison noch ganz stark begonnen. Und eigentlich waren die doch die
erste. Naja, die haben dann den Trainer rausgeschmissen.
Erste Drittel der Saison lief doch gut für die eigentlich.
Ja, aber dann lief es ganz schlecht. Dann haben sie den Trainer rausgeschmissen. Jetzt ist da Friedhelm Funkel als Trainer. Und da haben wir jetzt halt gerade gegen Düsseldorf vergeigt. Und es ist ja klar, wenn so eine angenockte Mannschaft aus dem Keller kommt, erstmal darf ich jetzt nicht sagen, dass das ein schwacher Gegner ist, weil sonst kommt Sprachwächter Justus und unterstellt mir Arroganz.
Ja.
Und tatsächlich muss man einfach sagen, es ist halt, wir sind halt, also das hat auch irgendjemand auf Twitter geschrieben, unsere HSV-Kernkompetenz ist es, Aufbaugegner für angenockte Gegner zu sein. Also, und die dann.
Ich meine, für die geht es um genauso viel wie für euch, wenn nicht sogar um noch mehr. Ne? Also, sie sind eigentlich im selben Boot, nur auf der anderen Seite.
Ja. Das spielt übrigens, wie heißt er noch? Afus Aremi? Aremi Afis? Oder wie heißt er noch? Der bei euch
Afis, war? Afis Aremu.
Nee, wie heißt er denn? Heißt er Afis Aremu? Nein, wie heißt er?
Afis Aremu, ja.
Wirklich? Achso, der spielt so er jetzt. Ja, der
ich glaube, Aremu oder Aremu spricht man das so, weil das ist irgendwie französisch. Ja.
Der spielt da. Und wer gehen wir? Und ihr dann Samstagabend gegen?
In Karlsruhe.
In Karlsruhe, ach, bei unserem Kumpel Christian.
Genau.
Wer heißt der Kumpel? Der heißt Christian.
Ja, Christian, und der hat auch schon angefangen, mir
genau
hier
wieder Ach so.
flachsige Textnachrichten zu schicken mit irgendwelchen Beleidigungen, mit Schmähungen, die er mir entgegenschleudert. Das ist unsere Tradition, dass wir immer in der Woche vor dem Duell schicken wir uns immer gegenseitig irgendwelche Unflätigkeiten, und das ist sehr lustig, macht Spaß. Obwohl wir geeint sind in unserer generellen wohlwollenden Abneigung gegen den Stadtrivalen HSV. Ja. das wird ein hammerhartes Spiel, glaube ich, weil die sind ja echt gut, muss man sagen, auch wenn sie jetzt in der Tabelle nicht so gut dastehen. Die haben ja neulich, haben sie nicht irgendjemanden 5:0 abgefertigt?
Ja, das war Magdeburg.
Magdeburg, ja. Also,
das war aber, glaube ich, eher, weil Magdeburg so schwach war an dem Tag. Aber
weiß ich nicht. Aber KSC ist durchaus, die sind nicht zu unterschätzen. Mit Vanizek und diesem unaussprechlichen neuen Stürmer, den die haben, Zivatze.
Ja, genau, Zivatze, der hat auch wieder.
Zivatze hat auch wieder irgendwie. Also jetzt, das letzte Spiel haben sie nicht gescored, das war 0:0. Auf Schalke, aber die sind schon relativ stark, schätze ich die ein. Und wir natürlich ohne unsere zwei Gelbsünder. Deswegen, also ich bin mir gar nicht sicher, wie das Spiel ausgeht, ehrlich gesagt.
Ja, Justus, wir werden es am nächsten Wochenende sehen. Wir werden wieder drüber diskutieren. Das ist jetzt eine sehr lange Folge hier heute geworden.
Ja.
Brutto haben wir jetzt hier 2 Stunden miteinander verbracht, wegen technischer Probleme. Dann
ist ja auch Feiertag.
Ist angemessen. Haben wir den Ostermontag gut genutzt. So, ich muss hier jetzt noch ein bisschen mich um die Family kümmern, du wahrscheinlich auch. Und wir wünschen erstmal allen alles Gute. Vielen Dank für alle, die hier immer so schön was beisteuern. Felix, Lennart und so
weiter. Genau, Felix, allen voran. Vielen Dank. Ne?
Und nächste Woche dann hoffentlich auch wieder mit Finn. Okay, und jetzt erstmal Abpfiff. Tschüss.
Genau, bis dann. Ciao.
Mensch, Folge! Frohe Ostern!
Tja, danke du. Bei mir gab das leider Ostern ohne Eier.
Echt jetzt? Ihr habt doch ein kleines mitgebracht. Eins für euch und eins für die Fürde. Ist doch auch was.
Alter, willst du mich verkackeiern? Meine Mannschaft hat komplett ohne Eier gespielt. Das meine ich.
Och ja, so kann man das natürlich auch sehen. Dabei wolltet ihr den Fürden doch eigentlich 3 ins Nest legen, oder?
Ach, halt einfach die Schnauze!
Sorry, wolltet ihr nicht auf die Eier gehen?